Liebe Studierende, guten Tag, herzlich willkommen zur Vorlesung Teil 10 Architekturmuster in Software Engineering 2. Das letzte Mal hatten wir uns also die Entwurfsmuster angeschaut, heute die Architekturmuster. Dazu gibt es eine kleine Einführung. Wir schauen uns den Begriff an. Welche Arten von Architekturmustern gibt es? Einige schauen wir uns dann genauer an, und zwar die Schichtenarchitektur, Pipe and Filter, Datenhaltung und Client-Server-Architektur. Besonders wichtig ist die MVC Model View Controller Architektur. Das schauen wir uns dann genauer an. Und auch mal eine Anwendung in Android. Wie könnte das aussehen? Im letzten Teil Dependency Injection. Wozu ist das gut? Und dann dazu mal noch ein kleines Beispiel. Und am Ende kommt eine Zusammenfassung. Zunächst mal der Begriff. Architekturmuster beschreiben Systemstrukturen, die die Gesamtarchitektur eines Systems festlegen. Sie spezifizieren, wie Subsysteme zusammenarbeiten. Ja, damit wird also eine grundlegende Organisation und Interaktion zwischen den Komponenten einer Anwendung beschrieben. So, Sie wir wollen das Ganze auch abgrenzen zu den Entwurfsmustern. Die Definition klingt ja so ähnlich, aber Entwurfsmuster haben eine feinere Granularität. Entwurfsmuster geben bewährte generische Lösungen für häufig wiederkehrende Entwurfsprobleme an, die in bestimmten Situationen auftreten. Sie legen die Struktur von Subsystemen fest. Das ist genau diese Abgrenzung. Und hier, wie Subsysteme zusammenarbeiten. So, die Architekturmuster bietet eine abstrakte Beschreibung eines bewährten Ansatzes. Ja, dieser Ansatz wurde also bereits in verschiedenen Umgebungen angewendet und getestet. Und dann gibt es Empfehlungen für die Angemessenheit der Verwendung und Stärken und Schwächen. Arten von Architekturmustern. Es gibt allgemeine, da finden Sie manchmal auch den englischen Begriff Mud to Structure. Also wie kann ich überhaupt strukturieren? Schichtenarchitektur, Pipe and Filter Architektur und die Datenhaltung, das Repository. Für verteilte Systeme, Architekturmuster für verteilte Systeme, das bekannteste ist sicher die Client-Server-Architektur. Für interaktive Systeme ist das MVC-Muster am bekanntesten. Es ist zugleich ein Entwurfsmuster. Das tritt also in beiden Granularitätsstufen auf hier. Das ist eine Besonderheit. Für Echtzeitsysteme gibt es zum Beispiel die Monitorstruktur und für adaptive Systeme die Mikrokernel und die Dependency Injection. Wir fangen mal an mit der Schichtenarchitektur. Die Subsysteme werden jeweils einer horizontalen Schicht zugeordnet. So, jede Schicht stellt nur den höheren Schichtendienste bereit. Innerhalb einer Schicht gibt es keine Regeln. Damit sind die Zugriffe dort beliebig. Und die innere Struktur einer Schicht ist nach außen unsichtbar. Das ist also eine Blackbox. Die Ziele im Sinne einer guten Softwaretechnik, einer guten Softwarearchitektur, möchten wir eine engere Bindung und eine losere Kopplung erreichen. Das ermöglicht es uns, besser für stabile Schnittstellen zu sorgen. Und das wiederum gibt uns eine bessere Änderbarkeit, eine bessere physikalische Verteilbarkeit. Ja, es könnte also dann sein, dass die Schichten auf verschiedenen physischen Plattformen laufen. Das ist damit möglich, wenn die Schnittstellen stabil sind. So, die Portabilität kann verbessert werden. Sie müssen nämlich meist nur die unterste Schicht dann austauschen und Sicherheitssachen werden auch gut unterstützt. Sie können nämlich Überwachungsschichten einführen und da das alles da durch muss, können Sie sehr gut überwachen. Ja, wie viele Schichten brauche ich jetzt? Ist eine pragmatische, berechtigte Frage. Naja, und hier kann man eben in beide Richtungen kann man zu viel des was verletzen, dass das dann nicht mehr so gut ist. Also man kann zu wenige oder zu viele Schichten haben. Wenn wir zu wenige Schichten haben, dann werden diese Ziele, die wir gerade genannt haben, nicht erreicht im Allgemeinen und die Gefahr ist zumindest da. Wenn ich jetzt zu viele Schichten habe, bitte nicht vergessen, das kostet auch alles Overhead, also Verarbeitungszeit und Speicheraufwand eventuell auch, dann hätten Sie zu viel Overhead. Für die Fehlerbehandlung gibt es zwei grundsätzliche Optionen. Sie können die Fehler selber behandeln, innerhalb der aktuellen Schicht, wo das auftritt, oder Sie können es an eine höhere Schicht durchreichen. Schauen wir uns hier nochmal Spezialisierungen an. Ja. Sind also jeweils vier Schichten hier. Und in der linken Abbildung ist eine allgemeine Schichtenarchitektur angegeben, die nicht strikt ist. So, und wie Sie sehen können, da kann auch mal eine Schicht übersprungen werden. Was wir mal noch festhalten können, es gibt ja also vier Schichten und damit haben Sie drei Schnittstellen. Allgemeiner bei N-Schichten haben Sie N-1 Schnittstellen. So. Und dass es nur N-1 Schnittstellen gibt, das trifft aber nur zu für die strikte Schichtenarchitektur, wo keine Schichten übersprungen werden dürfen. Ansonsten können das bedeutend mehr Schnittstellen sein. Na gut, es müssen nicht alle belegt sein, aber das wächst ansonsten mit O von n Quadrat. Und hier ist es ja nur linear und n minus 1 ist auch sind es im Durchschnitt also viel weniger Schnittstellen. Deswegen wäre die strikte Schichtenarchitektur in vielen Fällen eine geeignete. So. Ansonsten haben Sie nämlich also viele extra Schnittstellen, eine schlechte Änderbarkeit und hat aber den Vorteil, dass es unter Umständen flexibler und effizienter ist. Also die beiden Tendenzen muss man gegeneinander abwägen. Ganz rechts finden Sie noch eine Variante, die baumartige Schichtenarchitektur. Hier habe ich also solche baumartigen Verzweigungen und immer mit Buchstaben dann gekennzeichnet A bis D. Zwischen den Schichten auf der gleichen Knotenebene findet dann kein Austausch statt. Machen wir mal weiter. Die Pipe-and-Filter-Architektur. Hier mal so ein Rechnungsmahnsystem als Beispiel. Rechnungen und Zahlungen. Also die müssen ja zugeordnet werden. Zu jeder Rechnung sollte es eine Zahlung geben, die muss identifiziert werden. Dann kann ich Quittungen erstellen und das ist jetzt eine Parallelisierung. Ich kann dann auch offene Rechnungen finden und für diese offenen Rechnungen eben Mahnungen erstellen. So, das ist also mal so eine Darstellung mit Pipe-and-Filter-Architektur. Sie sehen schon mit den abgerundeten Ecken diese Funktionsblöcke. Und es geht von Datenquellen zu Datensenken. In diesem Beispiel haben wir hier zwei Datenquellen, Rechnungen und Zahlungen, und zwei Datensenken, Quittungen und Mahnungen. So, die einzelnen Funktionsblöcke sind über Pipes miteinander verbunden und das ist eine Filtersynchronisation dann. Diese Architektur ist sehr beliebt im Unix-artigen Betriebssystem, eben zum Beispiel in Linux. Da kann ich also mir komplexe Aufgaben über eine Kommandozeile zusammenbasteln. in der Shell. Und hier mal ein Beispiel, eine Rechtschreibprüfung könnte ich so aufziehen. Im ersten Schritt wird also aus MyText, TXT, werden die Großbuchstaben in Kleinbuchstaben übersetzt. Dann extrahiere ich die Wörter im zweiten Schritt, ich sortiere das, haue die Duplikate raus und vergleiche sie im letzten Schritt mit einer Wörterbuchdatei. Und wenn ein Wort nicht im Wörterbuch steht, dann ist es ein Verdachtsfall, ein Indiz dafür, dass es falsch geschrieben sein könnte. Ja. Bei einer Pipe- und Filterarchitektur liegt eine gute Änderbarkeit vor. Allerdings ist es für interaktive Systeme mit grafischen Oberflächen recht schwer umzusetzen. Dort haben sie nämlich dieses Ereignissteuerungen und komplexe Ein- und Ausgabeformat. Nächster Architekturansatz, nächstes Architekturmuster ist die Datenhaltung oder auch das Repository genannt. Beispiel hierfür ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, eine IDE. Die Datenhaltung findet zentral in einem Repository statt und die gesamte Kommunikation läuft immer über das Repository. Und Sie brauchen keine explizite Sender-Empfänger-Übertragung und Sie können parallel arbeiten. Das ist sehr effizient dann. Ja, und man muss sich aber dann für das Datenmodell auf eins einigen, welches in diesem Repository vorliegt. Und dadurch, dass viele Beteiligte sich einigen müssen, ist es zwangsläufig ein Kompromiss dieser individuellen Anforderungen. Ja, Änderbarkeit und Verteilbarkeit sind hier schwierig zu leisten, also auf einem guten Niveau. Eben diese Kompatibilitätsgeschichte, die wir gerade angesprochen haben. Und das Repository muss ja auf einem Rechner bleiben. Das ist also dann nicht so gut verteilbar. Es gibt noch eine Sonderform, das aktive Repository, was in der künstlichen Intelligenz verwendet wird. Das aktive Repository benachrichtigt dann immer, sobald etwas Neues vorliegt und dann kann das abgerufen werden. Also das ist diese Aktivität. Machen wir weiter. Client-Server-Architektur. Hier mal eine Online-Videothek als Beispiel. Wir haben vier Clients und hier mal auch vier Server. Das ist aber zufällig, dass das übereinstimmt. Im Normalfall werden es deutlich mehr Clients als Server sein. Und bei den Servern haben wir einen Katalog-Server, einen Videoserver, einen Bilder-Server und einen Web-Server. Und diese Server, die Clients und die Server sind über das Internet miteinander verbunden. Das ist meistens das Internet so. So, am Anfang muss man die Software auf Clients und Servern verteilen. Die Clients stellen dann Anfragen an die Server und diese Server beantworten dann diese Anfragen. Wir haben eine engere Bindung und eine losere Kopplung, das ist eigentlich gut, aber die Skalierbarkeit ist zunächst mal schlecht. Ja, also es kann hier leicht zu Engpässen kommen, zu einem Überlast, aber man kann auch als Gegenmaßnahme kann man Server replizieren. Die Effizienz einer solchen Maßnahme ist dann vom Netz und vom System abhängig. Ein Nachteil ist eben, dass Server zunächst mal ein Single Point of Failure ist. Damit können Sie Denial-of-Service-Attacken fahren. Aber das lässt sich eben abmildern, das Problem, wenn man Server repliziert. Das ist die gleiche Maßnahme die wir für eine gute Skalierbarkeit getroffen hatten oder vorgeschlagen haben hier. So, bei der Client-Server-Architektur, welche Verteilungsarten gibt es? Hier mal so ein Spektrum angegeben, von Ultra-Thin-Client bis hin zu Fat-Client. Also die Frage ist immer, wie viele Schichten biete ich auf dem Client an, von sehr wenig bis fast alles sehr viel. So, bei einem Fat-Client, fangen wir mal rechts an, dann müssen die Anwendungen an alle Clients in verschiedenen Versionen verteilt werden. Und sie haben aber auch den Vorteil dafür, dass das Netzwerk nicht permanent nötig ist. Hier das andere Extrem, der SYN-Client oder Ultra-SYN-Client sogar. Sie brauchen dann permanent Netzwerk. Die Client-Hardware wird billiger. Und das Ganze ist die Grundlage für die Web-Architektur. Das ist halt die schöne Schnittstelle über HTTP und den Browser. Damit ist das sehr schön gekapselt. Wir machen weiter mit dem Model View Controller Muster. Es läuft also so, diesen drei Teilen. View stellt, fangen wir mal beim View an, stellt das Modell dar. Hier werden Model-Updates verlangt und Nutzerereignisse werden zum Controller gesandt, wie Sie dann auch hier bei den Pfeilen sehen. Das Model kapselt den Anwendungszustand und vom Controller kommen Zustandsänderungen und das muss dann als Änderungsnachricht an die View weitergeleitet werden. Der Controller wählt sich eine Sicht aus in die View und liefert die Zustandsänderungen an das Model. Und von der View zum Controller kommen Nutzerereignisse. Ja, das Model, können wir also nochmal sagen, ist die fachliche Anwendungs- und Geschäftslogik, beziehungsweise Geschäftslogik. View ist einfach die Benutzeroberfläche und Controller wären Steuerung der Anwendungen. Das ist eine Abbildung der Ereignisse auf die Funktionen. Und Sichten werden im Controller ausgewählt. Ne? Man kann sich das auch hier nochmal in einem vereinfachten Schema anschauen, unten rechts. Also zwischen View und Controller sitzt der Nutzer. Der Nutzer sieht eine View und nutzt dann den Controller über die Eingabegeräte dann, typischerweise Maus und Tastatur oder Touch. Touchscreen eventuell. Controller manipuliert das Modell und das Modell aktualisiert die View dann. Und so geht das von vorne los, sodass das ein Kreislauf wird. Wenn ich eine Webarchitektur mit einem MVC-Muster habe, dann sieht das so aus, erstmal sehr ähnlich zu dem bereits gesehenen. Sie haben jetzt View und Controller über den Webbrowser miteinander verbunden. Das sieht man jetzt hier. Und jetzt sieht man schon Refresh Request, Update Request. Das kommt alles ans Model. So, Sie brauchen hier keine permanente Verbindung. Bei Bedarf wird eine TCP-Verbindung aufgebaut. Und es ist ein Trend weg vom SYN-Client zum Rich-Client. Und als Beispiel hier mal als Stichwort gegeben das JavaScript MVC. So, welche Entwurfsmuster finden wir jetzt im MVC-Architekturmuster wieder? Ja, das hier nochmal das Schema. Und es sind tatsächlich drei verschiedene, das hätte man vielleicht nicht vermutet. Zunächst mal gibt es das Beobachtermuster oder Observermuster. Das Model nutzt das Muster, um View und Controller entsprechend zu aktualisieren. Das ist ein Beobachtungsmuster. Wir haben aber auch noch Strategy, das Strategiemuster. Der Controller ist ein Verhalten der View und es ist leicht austauschbar. So, dann das als drittes, das Composite-Muster tritt innerhalb der View auf, um die Hierarchie von GUI-Objekten zu verwalten. Ja. Wenn ich also nur die Wurzel aktualisiere, dann werden alle, der ganze Teilbaum, der ganze Unterbaum aktualisiert. Kommen wir mal zu einer Beurteilung des MVC-Musters. Wir haben gute Änderbarkeit und Portabilität hiermit erreicht durch eine enge Bindung und eine lose Kopplung. Es skaliert gut, wenn man es für die Web-Architektur einsetzt. Wir haben das Separation of Concerns-Prinzip gut umgesetzt. Darstellung, Interaktion und Datenhaltung sind also sauber getrennt hier. Damit können diese Komponenten getrennt entwickelt werden, was gut für den Softwareentwicklungsprozess ist. Und View und Controller können sogar zur Laufzeit gewechselt werden. Das ist auch eine schöne Eigenschaft. Allerdings haben wir einen erhöhten Entwurfs- und Implementierungsaufwand. Das Ganze bekommt man also nicht geschenkt. Und der Nachrichtenfluss von und zum Model muss in verteilten Systemen gut organisiert werden. Ja? Wenn ich hier sehr kleinteilig, sehr feingranular übertrage, habe ich viel Overhead, aber das geht gut über das TCP-Protokoll. Hier wird ja gewährleistet, dass das optimiert wird und dass auch Abfragen auf einen Schlag dann übertragen werden, um so einen geringeren relativen Overhead zu erreichen. Das MVC-Muster in Android, wie sieht das aus? Also man findet wieder Model, View und Controller, ist klar. Und das Ganze ist jetzt also View ist nur vom Controller abhängig und Controller ist sehr schlank, sie erbt nicht. Es ist einfach die Verbindung zwischen Model und View und ist wiederverwendbar. Und diese Activity kann man weiterentwickeln zu einer Dependency Injection. Kommen wir gleich noch drauf. Ein Codebeispiel für Android sehen Sie hier. Und was tritt wieder auf? Beobachter, das heißt hier Listener Pattern, Strategie und Fassade. Und das Ganze kann man auch ansehen als eine Vorstufe für das Architekturmuster Dependency Injection. So, Dependency Injection, was ist denn das? Das Ziel ist eine losere Kopplung zwischen Klassen. Wir wollen das Ganze besser testbar machen, einfacher austauschbar, änderbar und damit wiederverwendbar. Und wir wollen so flexibel sein, dass wir Abhängigkeiten zur Laufzeit setzen können und nicht mehr nur zur Übersetzungszeit, zur Compilezeit. Grundlage dafür ist das Inversion of Control, was wir uns schon angeschaut haben, also die Umkehrung der Kontrolle. Das hat Fowler bereits 2004 sehr systematisch beschrieben. Es gibt eine alternative Service Locator oder eine Art Vorläufer und die Dependency Injection ist aber noch flexibler als ein Service Locator. Abhängigkeiten werden hier ausgelagert und zwar in Programmcode oder noch besser in Konfigurationsdateien, die zum Beispiel im XML-Format abgelegt sein können. Das Ganze ist implementiert und genutzt in großen Frameworks wie Spring oder Google Juice. Man kann es aber auch völlig selbst erstellen. Kommen wir noch drauf. Ja, Dependency Injection. C ist von A abhängig, A ist von B abhängig. Das sind jetzt Module. Jetzt kann ich im mittleren Teil sichtbar, wie im mittleren Teil sichtbar, hier immer das einem Service Locator delegieren, dass er den entsprechenden Dienst sucht. Oder dieses automatische Verknüpfen ganz unten angegeben, das wäre die Dependency Injection, dass man das also so konfiguriert. So, Dependency Injection. Worauf baut das auf? Wir haben diese Solid-Prinzipien, 5 Stück. Wollen wir jetzt nicht alle durchgehen. Also, Dependency Inversion Prinzip ist hier relevant für uns. Sollen Abhängigkeiten nur von abstrakten Klassen bestehen. Jetzt kommt die Umkehrung der Kontrolle, Inversion of Control. Und der Dependency Injection Container ist quasi ein Inversion of Control Container. Es gibt hier verschiedene Varianten noch: Constructor Injection, Property Injection oder Setter Injection und Method Injection. Schauen wir uns das mal ein Beispiel an. Eine Klasse Application Scope und dort können Argumente übergeben werden. Das ist einfach ein Konstruktor. Und dann ein Getter, um diese Parameter zu bekommen. Ja, der Kontext ist also durch die Argumente bestimmt. So. Wir brauchen diese fünf Klassen jetzt. Application Scope war die erste Klasse. So. Jetzt müssen die Argumente geparst werden. Naja, in Java gibt es jetzt hier diese ParseInt-Methode. So, und der erste Parameter ist der Dateiname und dann ein Timeout-Wert. Dafür gibt es jetzt auch zwei Getter. Das Ganze so ohne Ausnahmebehandlung, die werden geparsed. So, jetzt kommt die Dependency Injection. Ich brauche eine Hilfsklasse mit so einem Run, einer Run-Methode. Wir machen mal nur so eine Kontrollausgabe in dieser Run-Methode. Der Dateinamen-Kontext wird ausgegeben. Wenn ich jetzt das so mache, dann ist es für Modultests geeignet. Mein Main-Helper ist ja wieder der Konstruktor und übergebe den Dateinamen und den Timeout-Wert. Integer-Wert und dann wird das beides gesetzt. Konstruktor. So, der Injizierer jetzt sieht so aus. Das ist jetzt statisch jeweils. Und hier wird immer der Application Scope mit übergeben. Ich kann entweder den Dateinamen und den Timeout-Wert oder beides leisten. Ja, das sind diese drei Varianten hier. So, jetzt die Hauptklasse, die Main-Methode. Ja, das ist natürlich eine Art Testlauf dann, oder eine Demo. Als Dateinummer hier mal abc.pass statisch gesetzt, fest reinkodiert. Und dann ändere ich das über die Argumente und injiziere das und dann schauen wir, was da passiert. So, die Ausgabe ist dann, wenn ich diese ja aufrufe, ich übergebe foo c.cpp und die 10 und ich lasse mir hier die Dateinamen. Zunächst ist der Dateiname das übergebene, foo.cpp, und dann habe ich es ja geändert auf abc.pass und da sieht man dann diese Änderung. Das ist dieser zweite Helper.run-Aufruf. Also das hat funktioniert, dieses Injizieren. Damit kommen wir schon zu einer Zusammenfassung. Die Architekturmuster sind genauso wie Entwurfsmuster unabhängig von der Sprache. Es wird genauso eine Idee wiederverwendet, aber das ist grob granularer. Ja, so die Zusammenarbeit der Subsysteme beschrieben. oder der Komponenten so. Damit wird also Struktur in die Systeme reingebracht und das ist sehr gut für die Änderbarkeit, was ja die wichtigste Qualitätseigenschaft von Software ist. Das MVC-Muster haben wir uns angeschaut. Es ist sowohl in der Architektur als auch ein Entwurfsmuster, tritt also auf beiden Granularitätsstufen auf. Sie können nämlich auch ein einfaches GUI-Element jeweils das MVC-Muster als Entwurfsmuster verwenden und nicht nur für die ganze Anwendung. So, es ist die Basis aller modernen Nutzerschnittstellen. Und hierbei werden drei Entwurfsmuster verwandt: Beobachter, Strategie und Kompositum. Dependency Injection haben wir uns zum Schluss angeschaut und das ist gut für die Wiederverwendung und für das Testen. Das war's schon für heute. Vielen Dank. Tschüss.